Ja, ganz herzlichen Dank, Goni, für dein Willkommen. Und dein Bauchgefühl hat dich nicht verlassen. Es war super, die Einleitung. Also, es hätte nicht besser sein für die Predigt von heute. Ja, grüezi miteinander. Wir freuen uns, meine Frau und ich, dass wir wieder da unter Ihnen sein können, unter euch sein können. Wir sind ja vor 11 Jahren das erste Mal auf Schlatten gekommen. Wo wir an die Gemeinde haben. Und zwar, weil unsere Wohnung noch nicht bezugsbereit waren, haben wir Unterschlupf gefunden bei Skradolfers am Ländenberg, beim Vreni und dem Fredi. Also das war für uns ein riesiges Geschenk und eine ganz wertvolle Zeit, die wir mit euch haben dürfen verbringen. Vielen Dank. Ja, mit Jesus zu leben, und ihm nachzufolgen, das ist das Spannendste und das Erfüllendste, was wir uns nur vorstellen können von einem Leben. Oder? Ja, Jesus hat doch selber gesagt, ich bringe Leben und das im Überfluss. Ja, was stellen wir uns unter einem Leben im Überfluss vor? Finanzieller Wohlstand? Ja, ein Leben voll Spass und Vergnügen, wo all unsere Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Ein Leben, das frei ist von Spannungen, von Niederlagen, von Tiefs, von Mobbing, von Krankheit, von Leid, von Trauer, von Schwachheit. Ich könnte mir vorstellen, dass verschiedene so auch solche Erwartungen und Hoffnungen haben im Blick auf das Leben mit Jesus. Ist er nicht dazu da, uns glücklich zu machen? Dass wir es wirklich immer rundum gut haben? Also ich selber muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass Jesus in mein Leben gekommen ist, dass ich wissen darf, ich gehöre ihm und ich darf mit ihm durchs Leben gehen und meine Schuld ist vergeben. Und ich darf mal bei ihm in der Herrlichkeit sein. Aber was nicht geheissen hat, dass er mir alle Schwierigkeiten erspart hat. Manchmal ist das, was wir als Christen erleben, eher das Gegenteil von dem, was wir uns träumen und was wir hoffen. Wir sind frustriert über verschiedene Probleme, über Rückschläge, die wir erleben, mit schweren Enttäuschungen und Erfahrungen. Und ich denke, verschiedene von uns, die mit Jesus unterwegs sind, könnten da und dort etwas erzählen aus ihrem bisherigen Erleben. Dass sie nicht nur auf Höhenstrassen gelandet sind mit Jesus, sondern dass es auch in die Tiefe gegangen ist. Wo man nicht mehr weitergesehen hat. Wo man Gott nicht mehr verstanden hat. Wo man vielleicht sogar an den Punkt gekommen ist, dass man zweifelt hat an ihrer Liebe. Wo man sich gefragt hat, wo ist jetzt Gott? Solche Zeiten, die gefallen uns nicht. Und vielleicht geht es am einen oder anderen von uns persönlich gerade so zur Zeit. Wo es einfach dunkel ist und wo man einfach nichts mehr begreift und sich vielleicht auch innerlich auflehnt gegen das, gegen die Situation, in der man drin steht. Und wenn man in so Zeiten drin ist, dann nachher fragt man, Herr, warum? Herr, warum ich? Warum jetzt das auch noch? Für was muss ich büssen? Wo ist Gott? Hat er sich von mir zurückgezogen? Habe ich das irgendwie etwas verdient? Wir verstehen auf einmal Gott und die Welt nicht mehr. Und damit sind wir beim heutigen Predigtthema. Es lautet Freude entdecken trotz allem. Als Einstieg lese ich aus dem Jakobusbrief Kapitel 1, der Vers 2. Goni hat das schon vorgelesen. nach der gleichen Übersetzung. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Hoffnung für alle. Und dann nach Luther, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Ein erster Punkt, eine schockierende Aufforderung. Anfechtungen, was immer wir darunter verstehen, sollen wir als Grund zur Freude anschauen. Das grenzt doch an Sarkasmus. Auf Anfechtungen können wir verzichten. Wer freut sich denn schon über Probleme, über schwere Momente im Leben, über Krankheit, über Enttäuschungen? Anfechtungen verunsichern. Sie belasten, sie entmutigen. Darum lehnen wir uns dagegen auf. Denn Anfechtungen nehmen uns alle Freude vom Leben. Und ist der Jakobus da nicht einfach zu weit gegangen? Anfechtungen und Freude, die heben sich doch auf. Beim Lesen von dem Vers überschauen wir gerne mal, dass der Jakobus nicht schreibt, freut euch über Anfechtungen, sondern er schreibt da, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Oder erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancher Anfechtung fällt. Also nicht über die Anfechtungen sollen wir uns freuen, sondern es als Vorrecht quasi, als Privileg anschauen, wenn unser Glaube immer wieder einmal auf die Probe gestellt wird. Wir kommen später noch darauf zurück. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass die meisten von uns alle schon mal in die Schule gegangen sind. Ja, und wie ist denn das einmal gewesen? Dort hat es einmal da die blöden Tests gegeben, wo unser Wissen auf die Probe gestellt worden ist. Ja, die Prüfungen, die haben mir einmal wirklich nicht gefallen. Man hat sich damals schon können fragen, für was macht der Lehrer noch so blöde Prüfungen? Will er uns ärgern? Will er uns die Freude an der Schule nehmen? Oder warum macht er das? Es ist eigentlich doch darum gegangen, unser Wissen auf die Probe zu stellen, uns zu fördern in unserem Wissen. Denn es ist ja darum gegangen, wenn wir gewusst haben, jetzt gibt es eine Prüfung über das und das Thema oder die und die Lektionen, die wir einmal in der Schule gehabt haben, ein bisschen zurückgelegen, dass wir dann uns nochmal neu das vergegenwärtigen, nochmal das durchgehen, damit wir unser Wissen irgendwie auch da können verinnerlichen, dass wir weiterkommen im Glauben, in dem Wissen. Und Gott braucht Anfechtungen auch eine Art als Probe, nicht um uns fertig zu machen, nicht um uns die Freude wegzunehmen, sondern um uns zu fördern. Und interessant ist, das Wort Peirasmos aus dem Griechischen, das hat eine Doppelbedeutung, nämlich Anfechtung und Versuchung. Das heisst, Gott braucht ein bestimmtes Ereignis als Anfechtung, um uns im Glauben zu fördern, um unser Vertrauen in ihn zu stärken, um uns ermutigen schlussendlich. Und Satan braucht das gleiche Ereignis als Versuchung, um genau das Gegenteil zu erreichen, dass unser Glaube Schiffbruch erleidet, dass wir uns auflehnen gegen Gott, dass wir zweifeln an ihrer Liebe, dass wir unter Umständen sogar Gott den Rücken kehren. Ja, wenn der Jakobus uns da schreiben würde, ertragen Sie, nehmen Sie einfach auf die Kappen und es muss jetzt sein, ihr müsst jetzt da durch. Dann könnte man das noch irgendwie noch verstehen. So war es ja ähnlich auch bei den Prüfungen in der Schule. Wir haben sie nicht können ausweichen, sondern wir haben müssen da durch. Aber dass wir es als Grund zur Freude anschauen sollen, quasi als Privileg, wenn wir angefochten werden, das können wir uns einfach nicht recht vorstellen. Und das ist irgendwie unverständlich. Wie haben wir dann nur die Frage zu verstehen oder die Aussage vom Jakobus? Es ist für uns zwar nicht hilfreich, wenn man irgendwie einfach sagt, ja, irgendeinen Sinn wird es ja haben, also müssen wir halt an der Tour. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Gott, der uns scheinbar liebt und der uns manchmal so harte Anfechtungen erleben lässt, wo man nicht mehr durchsieht, wo man nichts mehr versteht, wo man uns wirklich dann fragt, was ist das für ein Gott? Und ich musste sagen, es ist der Gott, der aus Liebe zu allen Menschen, zu dir und zu mir, seinen eigenen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat und ihn stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz sterben lassen hat, um uns mit ihm zu versöhnen. Warum hat Gott das gemacht? Weil er uns lieb hat. Weil er uns sich danach sehnt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und weil er nicht will, dass wir in unserer eigenen Schuld verloren gehen. Und dass wir selber zurückfinden zu der persönlichen Gemeinschaft mit Gott, zu der er uns geschaffen hat. Bewegt uns die Tatsache noch? Oder haben wir vielleicht die Botschaft von der Liebe von Gott schon so häufig gehört, dass wir uns daran gewöhnt haben? Für den Paulus war das nicht alter Schnee gewesen, die Botschaft von der Liebe von Gott. Er war überwältigt gewesen und er hat geschrieben im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32, lesen wir von ihm: Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Oder wie es der Luther übersetzt, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Stellen wir uns einmal vor, Gott hat das allergrößte Geschenk gemacht für uns. Und wie muss das ihm wehtun, wenn zwar Menschen das Geschenk von der Vergebung für sich in Anspruch nehmen und sich darüber freuen, dass sie durch Jesus ein Gotteskind geworden sind, weil er die Schuld für sie getragen hat und dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod ausgeht, und wenn wir dann anfangen, seine Liebe zu uns in Frage stellen. Mit was hätte Gott seine Liebe uns gegenüber noch toppen können? Und ich denke, auf dem Hintergrund von dieser unfassbaren Liebe von Gott haben wir auch die Worte aus dem Jakobusbrief zu verstehen. Dabei kommen mir noch andere Worte in den Sinn, zum Beispiel aus dem Epheserbrief. Dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Oder eben, dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen, all das erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ich habe das Predigtthema an einem Titel von einem kleinen Büchlein entnommen, wo auf äußerst eindrückliche Art zeigt, wie eine Missionsärztin Gott gerade in den Schwierigkeiten von ihrem Dienst im Kongo erlebt hat. Nur ein paar Sätze von einer Frau, die im Einsatz für Gott schwerste Weg gegangen ist. Sie ist verfolgt worden, sie ist misshandelt worden, man hat ihre Zähne eingeschlagen und man hat sie vergewaltigt. Viel Schlimmes können wir uns fast nicht vorstellen. Und die hat in dem kleinen, dünnen Büchlein geschrieben, unter anderem: Nichts berührt mich aus Zufall oder aus Versehen. Was in mein Leben kommt, ist Teil seiner Absichten. Gott bietet mir das Privileg an, Teil seines Ziels, seines Plans zu sein, und das jeden Augenblick. Ich kann alles, was mir begegnet, als Privileg ansehen. Ob es mich verletzt oder freut, ob ich den Sinn erkenne oder nicht. Wenn ich wirklich begreife, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, dann kann ich in stiller Gewissheit davon überzeugt sein, dass mir nichts begegnet, was er nicht erlaubt. Alles, was sich in meinem Leben ereignet, muss durch den Filter seines vollkommenen Willens hindurch. So kann ich ihm danken und es gleich als Freude ansehen, ohne erst abwarten zu müssen, wie es sich später auswirken wird. Wow! So eine Frau mit einer so Liebe, mit einer so Hingabe, mit einem so Vertrauen, das beschämt mich. Wie gern würde ich die Frau treffen und mit ihr austauschen können, denn ihr Lebenszeugnis hat mein Herz zu der Liebe von Gott hingezogen. Aber leider ist das nicht mehr möglich. Sie ist vor etlichen Jahren zu ihrem Herr und Heiland heimgegangen. Noch ein Gedanke zu den Anfechtungen, die wir als Grund zur Freude anschauen sollen. Nochmal zurück zu der Schule. Früher, wo wir so eben gewusst haben, jetzt gibt es Prüfung, dann hat jeder für sich müssen sitzen natürlich und schauen, dass man nicht kann auf die Seiten überall schauen. Es hat ja nicht eine Gruppenarbeit gegeben in der Prüfung, sondern das war Einzelarbeit gewesen. Und da hat man, jeder hat selber müssen da durch. Wir haben uns müssen anstrengen und hirnen und machen, dass wir das Beste daraus machen, aus dieser Prüfung. Ja, der Lehrer war schon da gewesen, aber der hat uns kein bisschen geholfen. Nicht beraten dabei. Der ist umeinander gelaufen und hat jemand mal geschaut, dass nicht jemand abschreibt oder da noch jemand einen Spick hat. Aber wenn Gott uns in eine Anfechtung einführt, dann sind wir nicht allein. Dann ist er bei uns. Und Jesus schaut uns auch nicht einfach zu. Und wir schauen, wie der in der Anfechtung zu Schlag kommt. Und wie die mit dem Problem sich durchkämpft da. Nein, er ist dabei. Er ist bei uns in der Anfechtung inne. Und er lässt uns zukommen, was wir brauchen in dieser Situation inne. Er trägt uns. Und wir müssen nicht in der eigenen Kraft durch die Anfechtung durchgehen. Das hast du auch gelesen, Conny, heute Morgen. Es hat mich so froh gemacht, einfach über den Inhalt, den sie da gelesen hat, von dieser Andacht. Es ist genau auf den Kopf vom Nagel gewesen. Ich darf aus ihrer Kraft leben. Und der Paulus berichtet einmal im 2. Korintherbrief darüber, dass er dreimal Jesus darum gebeten hat, dass er ihn befreit von irgendeiner Schwachheit, einem Leiden oder einem Krankheit. Wir wissen nicht genau, was es war. Er hat einfach darunter gelitten und er war einfach froh gewesen, wenn Jesus ihm das alles wegnimmt. Und er hat Gott gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wenn du am Ende bist, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du nicht mehr weiter siehst, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und ein zweiter Punkt, der Sinn von der Anfechtung. Wir haben gelesen im Vers 2 von Jakobus 1. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder auf die Probe gestellt wird. Ja, dann stellt sich uns die Frage, was ist denn der Sinn von einer so einer Anfechtung? Und da kommt der Jakobus im Vers 3 drauf zu reden. Ihr wisst doch, dass der Glaube, dass er, nämlich der Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Oder nach Luther, ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Interessant ist, dass das griechische Wort für Geduld Hypomone heisst. Das heisst drunter bleiben. Also im Glauben stark sein, fest sein, heisst können drunter bleiben. drunter bleiben unter schwierigen Verhältnissen, drunter bleiben unter belastenden Aufgaben, drunter bleiben unter Leiden, drunter bleiben unter Gott und seinem Willen an dem Platz, wo man ist. Das ist eben gerade nicht einfach. Wenn man in einer Situation innen ist, wo man den Eindruck hat, ich habe die Nase voll bis da oben, ich will nur eins machen, auf und davon, also weg von da, nur nicht mehr da, einfach abhängen. Ich habe das in den zurückliegenden Jahrzehnten ein paar Mal erlebt. Ich denke vor allem an eine Situation. Ein Ereignis war, das mich richtig zusammengestaucht hat. Das sind schon viele Jahre zurück. Und ich habe gelitten. Und ich habe gesagt, nein, also das schaffe ich nicht. Ich kann nicht mehr länger in dieser Situation sein. Ich muss weg. Ich muss unbedingt daraus raus. Das halte ich nicht aus. Und Jesus hat mir deutlich gemacht, dass ich nicht abhauen soll. Dass ich nicht soll von dem Ort weggehen, wo er mich angestellt hat. Und er hat mich daran erinnert, dass ich da bleiben soll, wo er mich angestellt hat und dass er ja bei mir ist. Und ich bin geblieben. Und ich habe gestaunet darüber, was Jesus daraus gemacht hat. Es geht also nicht darum, bei einer Anfechtung jetzt einfach das über sich gehen lassen, so bis der Sturm vorbei ist und dann nachher geht es wieder weiter. Es geht auch nicht nach dem Motto Kopf runter und durch. Und ich habe gelesen von jemandem, der Geduld beschrieben hat mit einem Bild. Und zwar mit einem Pflänzli, wo unter harten und ungünstigen Bedingungen doch gedeiht. Und das Bild möchte ich euch zeigen. Es ist doch einfach eindrücklich. Das Pflänzli hat überhaupt nicht die besten Lebensbedingungen. Und doch, es kommt Kraft von unten über. Durch Anfechtungen und durch Bewährungsproben wird unser Glaube fest und unerschütterlich. Und der Paulus braucht da noch ein anderes Bild. Aus dem Kolosser 2, Vers 6 und 7 lesen wir: Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Glaubens sein. Wenn wir je uns gefragt haben, ja, wie werde ich fest und stark im Glauben, dann eigentlich nicht anders wie ein Baum. Ein Baum wird stark in dem, dass er im Wind ausgesetzt wird. Vielleicht sogar im Sturm. Dann streckt er nämlich seine Wurzeln immer tiefer in die Erde hin. Und Anfechtungen sind für uns auch so wie ein Sturm, der über uns hingeht. Nicht um uns umbringen, sondern damit wir uns immer mehr nach Jesus ausstrecken, dass wir uns immer mehr in ihm verwurzeln und erleben, dass er für uns ein Fundament wird, wo unter allen Umständen trägt. Eine ganz beeindruckende Person war der Georg Müller. Verschiedene von euch haben alle schon von dem gehört. Der hat vor über zwei oder mindestens 200 Jahren gelebt. Er war Waisenvater in England und er war bekannt als Waisenvater von Bristol. Und er war ein gläubiger Mann und über ihn gibt es ganz verschiedene Erlebnisse, die er gemacht hat und auch wertvolle Aussagen. Und dann an einem Tag ist ein junger Mann zu ihm gekommen. Und in einem seelsorgerlichen Gespräch hat er zu ihm gesagt, er hat ihm das Herz ausgeschüttet und hat gesagt, er leide so darunter, dass er keine Geduld hat. Und er hat ihn gebeten, dass er für ihn beten soll, dass Gott ihm Geduld gibt. Und der Georg Müller, der hat dann angefangen zu beten. Herr, du siehst den Mann, du siehst sein Anliegen Und jetzt bitte ich dich, schick dem jungen Mann viele Anfechtungen und Schwierigkeiten. Nein, nicht darum sollen sie beten, sondern um Geduld. Und dann hat dann der Georg Müller den jungen Mann angeschaut und gesagt, wenn sie Geduld wollen, geht das nicht ohne Schwierigkeiten und Anfechtungen. Im Glauben wachsen und fest werden passiert nicht durch sonnige und unbeschwerte Zeiten, sondern eben durch Anfechtungen, wo wir es lernen, uns ausstrecken nach Jesus und erleben dann auch, dass es möglich ist, Schweres und Unverständliches zu bestehen. Und noch ein dritter und letzter Punkt. Das Ziel der Anfechtung. Da lesen wir gerade weiter. Diese Standhaftigkeit oder eben Geduld soll in eurem Leben, ganzen Leben, ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Manchmal stehen wir eben auch in der Gefahr, wenn so eine Anfechtung kommt, dass wir ausweichen wollen. Oder dass wir sie abkürzen wollen. Oder vielleicht auch, dass wir uns auflehnen in der Anfechtung hinein. Wir sind manchmal so kurzsichtig, wenn es uns nicht gut geht, dass wir uns nur noch uns sehen mit der Anfechtung, wo wir drinstecken. Und vergessen, dass Gott in seiner Liebe uns schlussendlich den Dur in die Weite führen möchte. Der David hat das einmal so erlebt. Im Psalm 4 betet er: Aus grosser Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Wenn wir den ersten Teil schnell anschauen, bis zum Komma: Aus grosser Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Dann merken wir, das ist etwas in der Vergangenheit. Er hat eine ganz schwere Zeit erlebt. Wir wissen nicht, vermutlich ist es die Zeit gewesen, wo der Saul hinter ihm her war und nur ein Ziel hatte, ihn umzubringen. Er war in einer richtig grossen Not gewesen. Und da drin hat er erlebt, dass Gott ihn nicht im Stich lässt, sondern bei ihm ist und ihm raushilft und ihm weiten Raum verschafft hat. Und jetzt, ist er wieder in einer Not drin. Er sagt nämlich da, sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Also aufgrund von dem, was er in der Vergangenheit erlebt hat, als Ermutigung, das gibt ihm Kraft, auch jetzt wieder zu vertrauen, dass Gott der Gleiche ist und ihn nicht im Stich lässt. Und das ist es doch immer wieder, dass frühere Erfahrungen mit Gott in der Krise, die stärken unser Vertrauen in Jesus für die Gegenwart und für die Zukunft. Und was ist dann das Ziel der Anfechtung? Das werden wir da noch genauer anschauen. Damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Ich gehe jetzt davon aus, dass das noch niemand von uns erreicht hat. Oh, Entschuldigung, ich will niemandem von euch zu nahe kommen. Vielleicht haben wir wirklich jemanden unter uns, der sagt, ja, mal. Also, jedes Wort da trifft auf mich zu. Ich bin gereift, ich bin tadellos. An mir fehlt nichts mehr. An mir gibt es nichts mehr auszusetzen. Ich bin perfekt, ich bin vollkommen. Dann wäre ich froh, wenn er sich wieder melden. Komisch. Ja, so ist doch eigentlich nur Jesus. Und genau das ist das Ziel, das Gott hat mit uns. Der Paulus schreibt im Römerbrief, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Und fast identisch tönt es im 2. Korintherbrief, wo der Paulus an Christen schreibt, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Anfechtungen, sie sind sehr unterschiedlich. Manchmal sind sie relativ harmlos und manchmal fast unerträglich, dass sie uns an den Rand der Verzweiflung bringen können. Wir können Anfechtungen nicht ausweichen. Und manchmal kommen sie so unvorbereitet überein, dass sie urplötzlich unsere Lebenssituation verändern. Und vielleicht bist du da im Gottesdienst, du lebst mit Jesus, aber du bist in einer riesigen Krise drin. Was immer das sein mag, ob das gesundheitlich ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob du selber einfach in einem Tief hinein bist und nicht mehr raus siehst, du hast einfach den Eindruck und fragst dich, wo ist jetzt Gott? Er muss doch eingreifen und deine Situation urplötzlich ändern. Und es passiert nichts. Was kann dir in so einer Situation helfen? Ich denke, einmal zu wissen, dass du nicht das Opfer von einem dummen Zufall oder von einem blinden Schicksal bist, sondern dass hinter auch dem Schweren, so schwer es zu verstehen ist, Gott in seiner Liebe steht und mit seinen guten Absichten schlussendlich. Er will dich nicht kaputt machen, er will dich nicht einfach am Boden drücken, sondern er will dir sagen, ich bin bei dir, in dieser Situation, du bist nicht allein und meine Gnade, meine Zuwendung, die langt für dich. Ich trage dich durch und du darfst es erleben. Und so helfe uns Jesus, freudig und zuversichtlich auf unserem Weg von der Nachfolge zu bleiben. Trotz allem. Amen.